Ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich, vor allem natürlich die Väter. Ganz cool, dass ihr da seid. Es geht heute nämlich um zwei Männer. Aber wie das so oft ist, es beginnt mit einer ganz tollen Frau, nämlich mit Ruth. Ruth hat sehr viel Leid ertragen in ihrem Leben. 10 Jahre lang bekam sie keine Kinder. Das war eine absolute Katastrophe, eine Schande in der damaligen Zeit. Und dann starb ihr Mann. Ihr Schwiegervater, der vielleicht wirtschaftlich noch hätte helfen können, der war schon tot. Ihr Schwager starb auch. Jetzt war von der ganzen Familie, waren sie nur noch zu dritt. Die Mutter, Naomi, mit ihren beiden Schwiegertöchtern, Ruth und Orpas. Das Zusammenleben war sicher nicht immer einfach, weil Naomi war verbittert. Sie war verbittert gegen das Leben und gegen Gott. Und eines Tages sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Ich möchte wieder zurück nach Israel. Hier in Moab, das ist nicht meine Heimat, ich gehe zurück. Aber ich rate euch, bleibt hier, weil in Israel habt ihr keine Chance, wieder einen Mann zu bekommen. Orpa folgte ihrem Rat, aber Ruth sagte: Nein, ich will mit dir gehen, weil ich möchte da sein, wo dein Gott ist. Also das finde ich höchst erstaunlich. Ruth wusste sicher nicht, weshalb hat Gott es zugelassen, dass ich so eine Schande habe und keine Kinder bekommen kann. Weshalb hat Gott es zugelassen, dass genau mein Mann gestorben ist? Das Einzige, was sie wahrscheinlich verstehen konnte, war, weshalb ihre Schwiegermutter verbittert war gegen Gott. Und trotzdem sagt sie: Nein, ich möchte mit dir kommen, ich möchte bei dem Gott sein, der dein Gott ist. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Ich spreche jetzt da vor allem euch Frauen an. Vielleicht liegt auch irgendwie eine Schmach, eine Schande auf dir, wo du überhaupt nichts kannst. Oder wirtschaftliche Unsicherheit. Oder du bist auch zusammen ständig mit jemandem, der verbittert ist. Oder du kannst Gott einfach nicht verstehen. Weshalb lässt er das zu? Ich habe Elfi Hagen gefragt, ob sie einfach jetzt mit uns zusammen für euch Frauen beten kann, die einfach so in ähnlichen Situationen sind. Und wir werden jetzt miteinander aufstehen und Elfi wird uns leiten. Er steht doch gerade auf. Elfi wird uns im Gebet leiten und beten wir doch mit alle von ganzem Herzen, einfach für die Frauen, die jetzt in besonderen Nöten sind, ähnlich wie Ruth es war. Danke, Elfi. Wir setzen uns wieder. Also Ruth kam mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Israel und da gab es zwei ganz interessante Gesetze. Das eine betraf Besitztümer. Also wenn jemand einen Acker hatte und ihn verkaufen musste, dann musste ihn der Nächstverwandte kaufen und er durfte ihn dann schon für sich behalten, aber das Ziel war oder das Gesetz war deshalb, dass dieser Acker wieder in den Familienbesitz kam und in der Folge in der Familie blieb. Ein sehr kluges Gesetz. Das zweite betraf Witwen. Wenn eine Witwe keine Kinder hatte, dann musste der Schwager diese Witwe heiraten und der erste Sohn, der aus dieser Beziehung entstand, der war Erbe. Dieses Gesetz war sozusagen die Sozialversicherung, es war eine Wertschätzung gegenüber diesen Witwen. So hatten sie einen Menschen, sie hatten wirtschaftliche Versorgung, sie waren befreit von der Schmach und vor allem, was damals ganz wichtig war, die Generation ist dann nicht einfach ausgestorben. Ruth kommt also in das Land nach Israel und es hat tatsächlich zwei Verwandte, die das Recht gehabt hätten, aber es scheint, dass sie nichts davon gewusst hat. Sie macht das Naheliegendste, sie geht auf den Acker, auf das Feld, es war gerade Erntezeit, um einfach da Ähren zu sammeln und für das Überleben von ihr und ihrer Schwiegermutter zu sorgen. Zufällig kam sie genau auf den Acker von Boas. Zufällig war genau zu der Zeit Boas auch da. Zufällig hat Boas überall gehört, dass man diese Ruth rühmte und er wurde auf sie aufmerksam. Und das finde ich so fantastisch bei Gott. Jesus sagte so, wer nach Gottes Reich trachtet, dem wird alles zufallen. Alles, was er braucht, und das erlebte Ruth. Sie hat nach Gottes Reich getrachtet, gegen allen Verstand. Und es ist ihr ganz viel zugefallen. Und als Ruth dann einmal mit 15 Kilogramm Gerste nach Hause kam, ich glaube, Noemi hat gestrahlt, als sie erfuhr, von welchem Acker sie das hatte, nämlich von Boas. Und Noemi sagt, hey, das ist einer deiner Löser, der ist mit uns verwandt. Und etwa 3 Monate später gibt Noemi ihr einen Rat. Ich lese da aus Ruth, aus dem 3. Kapitel, die Verse 3-5. Also Noemi sagt zu Ruth folgendes. Nimm ein Bad, verwende duftende Salbe, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hingelegt hat. Wenn er dann eingeschlafen ist, decke seine Füße auf und leg dich dorthin. Alles Weitere wird er dir dann schon sagen. Das klingt irgendwie etwas seltsam. Und ich kann mir so vorstellen, nach einem langen Arbeitstag waren Boas Füße jetzt nicht unbedingt geruchsneutral. Und jetzt muss er diese Ruth da sich hinlegen zu den Füßen. Was soll das? Das war ein Brauch damals und er bedeutet 2 Dinge. Er deutete, hey, ich ordne mich dir unter und ich möchte deine Braut werden. Bitte heirate mich. In 1. Mose 2 steht, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen soll. Also eher der Mann initiativ sein soll, wenn es da um Partnerschaft geht. Und die Ehen haben es auch oft einfach, wo der Mann Initiator ist. Hier ist es umgekehrt und wahrscheinlich wäre es für Boas absolut taktlos gewesen, weil er viel älter war. Er war ja in der Generation von Noemi, von der Schwiegermutter. Und wenn er jetzt auf so eine junge Frau zurückkommen wäre, das wäre nicht gegangen. Und so hat Ruth die Initiative ergriffen und Boas reagiert positiv. Boas sagt, was ihn fasziniert an Ruth. Ihr Glaube, nämlich dass sie nicht anderen Männern nachlief, sondern auf Gott vertraute. Ihr Charakter, wie sie sich einsetzt für die Schwiegermutter und ihr Fleiß. Das ist eigentlich auch das, was mich an Doris faszinierte. Und eigentlich, was jede Frau attraktiv macht. Und wenn wir die weiterlesen, sehen wir, dass es nicht mit Sex endete, sondern dass Boas erkannte, was Ruth wollte, weil das Brauch war, und er positiv reagierte. Aber es gab ein Problem. Es gab da einer, der näher verwandt war, der das Recht hatte, Ruth zu heiraten. Okay, jetzt geht's weiter, Kapitel 4. Boas wird aktiv und ich lese 4:1-5. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt. Und siehe, der Löser, also der als erster das Recht hatte, Ruth zu heiraten, kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unser Bruder Elimelech gehörte, will Nomi verkaufen. Ich habe nun gedacht, dir folgenden Vorschlag zu machen. Erwirb es in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten meines Volkes. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du es lösen willst, dann löse es. Wenn nicht, dann teile es mir mit. Oh, spannend. Und jetzt sagt er, ja, ich löse es. Ich kann mir vorstellen, Boas denkt, oh nein. Und Ruth sagt, ah nein, ich will nicht ihn heiraten. Aber Boas gibt nicht auf. Und jetzt liest er noch, jetzt sagt er dem Löser noch das Kleingedruckte. Ich lese weiter. Da sagte Boas, an dem Tag, an dem du das Feld aus der Hand Nomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu entstehen zu lassen. Da sagte der Löser, jetzt hört gut zu, wenn es so ist, dann ist es doch nicht möglich, sie zu lösen. Ich würde sonst mein eigenes Erbteil schädigen. Übernimm du deine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Er bekommt kalte Füße. Ist euch aufgefallen, wie Boas diesen Mann nennt? Ja, genau. So und so. Der hatte sich einen richtigen Namen. Aber der Schreiber von dem Buch Ruth hat wahrscheinlich gedacht, also der ist nicht würdig, mit seinem Namen hier erwähnt zu werden. Und dann können alle davon lesen. Und er schreibt einfach so und so. So und so sind Männer, die keine Verantwortung übernehmen. Weil so und so, der sah genau, dass da Nomi mit Ruth in das Dorf kam. Und er wusste genau, ich hätte jetzt die Verantwortung. Und was macht so und so? Er schaut weg. Er macht einfach nichts. Er tut, als wenn Ruth nicht da wäre. Als wenn das nichts mit ihm zu tun hätte. Und dann, als ihn Boas stellte und sagte, so, du bist der Löser. Da sagte er zuerst, ja gut, doch, der Acker, das rendiert. Und als es dann merkte, es kostet etwas, nein, das kann ich doch nicht, das würde mir das Erbteil schädigen. Willkommen in unserer Gesellschaft. Geiz ist geil. Hauptsache, mir geht's gut. Das sind die So und So's. Geschäfte machen, ja, aber wenn nicht ich profitiere, nein, dann lieber nicht. So und So's übernehmen keine Verantwortung. Sie schauen einfach, Hauptsache ist, mir geht es gut. Das Problem ist, dass Jesus sagt, diese Menschen, die sich im Mittelpunkt stellen, können nicht seine Nachfolger sein. Boas übernimmt Verantwortung. Boas hätte nämlich sagen können, okay, mein Problem ist es nicht, weil ich bin nicht der erste Löser. Er hatte nicht die Pflicht. Und außerdem hätte sagen können, hey, es ist Erntezeit, die strengste Zeit im Jahr, also vielleicht später, aber jetzt nicht. Aber nein, Boas steht hin und sagt, ich übernehme Verantwortung. Und interessant, seine Motive, da heißt es im Vers 10, er hat ja gesagt, um den Namen des Verstorbenen Elimelech, also eben die Generation von Ruth, sein Erbteil weiter aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde. Das heißt, er hat es nicht getan für sich, er hat es getan für die andere Generation. Boas übernahm Verantwortung. Und ich bin überzeugt, das ist die tiefste Sehnsucht von uns Männern. Wir möchten Verantwortung übernehmen. Wir möchten etwas bewegen. Aber vielen Männern ist es ganz unten, weil es verschüttet ist. Diese Sehnsucht, dieser Wunsch, diese Berufung. Wir haben schon so viele Dämpfer bekommen, so viele negative Dinge, dass wir uns gar nicht mehr getrauen. Und ich möchte euch Ehefrauen ermutigen, hilft euren Männern, Verantwortung zu übernehmen. Hindert sie nicht. Männer sind anders. Ich habe eine lustige Geschichte gehört. Da sind zwei Männer mit ihren Söhnen für ein Wochenende weggefahren. Unterwegs im Auto fragt plötzlich der eine den anderen, du, hast du eigentlich etwas zu trinken für die Kinder?
Nee, nur Bier.
Ja, mach nichts. Schauen wir dann. Haben sie einen Bach getrunken, wusste nicht genau, ob es Trinkwasser ist, aber egal. Und dann kam es zu regnen. Sagt der eine, du, hast du Regenschutz dabei?
Nee, ich dachte, du.
Ja, nun, mach nichts. Schauen wir eine Lösung. Dann sind sie draußen, haben sie Fußball gespielt im Regen. Natürlich flotschnass, dreckig von oben bis unten. Etwas später haben sie dann beim Ofen alle in den Unterhosen die Kleidung getrocknet, weil Ersatzkleider hatten sie ja natürlich auch nicht, wieso auch. Und jetzt müsst ihr vorstellen, das Bild. Am nächsten Tag kamen sie nach Hause. Die zwei Frauen waren da und die Männer mit ihren Kindern kamen da rein. Und die Frauen, oh, hoppla, von oben bis unten schmutzig. Und so pro forma hat dann so eine der Frauen gefragt, ja, und wie war's? Und die Kinder, ja super, wir haben im Bach getrunken und wir haben im Regen Fußball gespielt, es war so cool. Nachher waren sie dann schon froh, die Kinder, als dann ihre Mütter so, es gab ja auch Schrammen, die Schrammen etwas verarztet haben und gesagt, oh, der blaue Fleck tut sicher weh und so. Das braucht sie dann auch. Aber es braucht beides. Es braucht die Art der Männer und die Art der Frauen. Und ein Verantwortungskiller für uns Männer sind nörgelnde Frauen. In Sprüche 21,9 steht, besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer nörgelnden Frau zusammen in einem Haus. 4 Kapitel später steht, besser im Winkel auf einem Dach wohnen, als mit einer nörgelnden Frau zusammen in einem Haus. Genau dasselbe. Vor 3000 Jahren hat Gott gemacht, dass das in der Bibel steht. Viele Männer sind aufs Dach geflohen, weil da unten immer genörgelt wird. Als Nadine klein war, war das immer eine schwierige Sache, wenn ich wickelte. Ich habe mir Mühe gegeben und Doris, ja, aber das musst du so machen. Nee, und jetzt lappen und nee, mit der anderen Hand und nicht so grob. Wir haben da nicht mit Pampers, wir haben da noch richtig mit Tüchern, mit Stoff. Und irgendwie hat es mich genervt, weil ich konnte machen, was ich wollte. Ich sprach es eh nicht so gut hin wie sie. Und gab es manchmal einen Kampf, ja, machst es du oder ich? Aber das war irgendwie ungut. Und dann habe ich etwas entdeckt. Und dann sagte ich zu Doris, schau mal Nadine an, wenn ich es mache. Dann habe ich sie gewickelt und natürlich gedreht, Pilates gemacht und nee. Aber unsere Feststellung war, Nadine hat genauso gestrahlt wie bei Doris. Das heißt, Nadine hat sich automatisch umgestellt. Sie wusste, bei Mama ist sanfter und es gefiel ihr. Und sie wusste, bei Papa ist etwas konkreter oder ja, einfach so robuster. Und es hat ihr auch gefallen. Für die war es kein Problem. Und einige Jahre später war auch so ein Erlebnis. Raphael war gerade dabei, auf den Baum zu klettern in unserem Garten. Und er war schon ziemlich weit oben. Und er sagte Doris, Achtung, pass auf, Vorsicht. Und ich sah aber noch einen Ast weiter oben, der war echt cool. Und ich sagte zu Raphael, hey, am oben gibt es noch einen, probier mal. Und dann ist, ups, jetzt bin ich durch den Rücken gefallen. Und dann dachte ich, es ist so cool. Raphael hat nun beide Stimmen in sich. Sei vorsichtig, probier noch weiter. Und jetzt kann er selber entscheiden, welche Stimme ist meine, gehört jetzt, passt jetzt zu mir. Nur die Stimme, mach weiter, das wäre gefährlich, das wäre nicht gut. Nur die Stimme, sei vorsichtig, wäre auch nicht gut. Es gehört beides zusammen. Ich habe von zwei Studien gelesen, die eine amtliche Zahlen der kanadischen Statistikbehörde zeigen, dass Kinder aus gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften gravierende Nachteile in Bezug auf ihren Schulerfolg haben. Nur 65% dieser Kinder erreichen den Highschool-Abschluss. Mädchen aus lesbischen Haushalten sogar nur zu 35%. Mädchen aus schwulen Haushalten nur zu 15%. Eine andere wissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass Kinder aus klassischen Familien signifikant bessere Startbedingungen für das Leben als Kinder haben als Kinder aus Regenbogenfamilien. Am schlechtesten schneiden Kinder ab, die von lesbischen Paaren aufgezogen werden. Von diesen Kindern erlitten 23% Missbrauchserfahrungen. Vergleichswert ist 2% zu gesunden Familien. Sie zeigen schlechtere Werte bei der körperlichen Gesundheit, neigen stärker zu Depressionen und zu Drogenmissbrauch. Vielleicht hast du dich als Mann auf das Dach verzogen. Du bist selber verantwortlich, auch wenn eine nörgelnde Frau da ist. Vielleicht bist du dabei, eine Frau zu werden. Aber es braucht beide. Es braucht Männer und Frauen. Als Gemeindeleitung lesen wir gerade dieses Buch, warum Männer nicht in den Gottesdienst kommen. Und ein Kapitel ist für Frauen. Wie können sie die Männer fördern in ihrer Entwicklung? Wie können sie in der Gemeinde oder eben in ihrer Ehe Männer fördern, dass sie Verantwortung übernehmen können? Frauen und der maskuline Geist heißt das Kapitel. Ich habe es im Predigtmanuskript abgedruckt. Es inspiriert und gibt einfach Anregungen zum Nachdenken. Sei kein So-und-So. Übernimm Verantwortung. Und das beginnt schon oft in ganz kleinen Dingen. Letzte Woche rief Anton an, Anton Dünzer vom Bücherladen, und sagte, du, stimmt es, dass du nicht willst, dass da ein Büchertisch ist? Und ich fiel aus allen Wolken und dachte, wie kommst du darauf? Und er sagte, ja, ich habe so einige Dinge gehört und er habe selber den Eindruck. Und dann sagte ich ihm, ja, ich leide genau darunter, dass es da keinen Büchertisch mehr gibt. Und sagte, was ich alles gemacht habe, damit es einen gibt. Und in ein paar Minuten war das geklärt. Und irgendwie einerseits dachte ich, wie kann es möglich sein, dass Leute so Vermutungen aufbauen? Aber auf der anderen Seite freute ich mich, dass da einer ist, der Verantwortung übernimmt, den das Telefon nimmt und auch etwas Heikles anspricht. Sich an mich wendet oder an die richtige Person. Also Verantwortung übernehmen, das sind oft ganz kleine Dinge. Und im Gottesdienst, da denken wir natürlich über unsere Beziehung mit Gott nach. Und da ist die Frage jetzt an uns Männer, an dich als Vater, dich als Mann, dich als junger Mann. Übernimmst du Verantwortung im geistlichen Bereich? In der Beziehung mit Gott, bist du dabei, etwas zu bewegen? Anders gesagt, bist du ein Boas oder bist du ein So und So? Wenn du merkst, dass du ein So und So bist, dann gratuliere ich dir. weil die wenigsten so und so merken es, dass sie das sind. Oder sie merken es und geben es nicht zu. Boas bedeutet, Gott ist stark. Das heißt, Boas war nicht einfach von sich aus so stark, dass er die Verantwortung übernahm. Er hat von Gott die Stärke genommen und hat Verantwortung übernommen. Boas hatte keine gute Voraussetzung. Boas Mutter oder mindestens eine Vorfahrin von Boas war die Hure Rahab. Die verdiente ihren Unterhalt mit Hurerei. Nicht die besten Voraussetzungen. Aber Boas machte etwas aus seinem Leben. Er bezog seine Stärke aus Gott, übernahm Verantwortung und bewegte etwas, auch geistlich. Und das heißt, selbst wenn du heute ein so und so bist, du kannst ein Boas werden. Du kannst das aus Gottes Kraft, nicht aus dir. Du kannst ein geistlicher Vater werden. Du kannst geistlich etwas bewegen. Nicht aus dir, aber aus Gott. Und mein größter Wunsch ist, dass Jesus, wenn wir mal sterben, wenn wir Männer vor Gott stehen, Jesus Freude an uns hat. Da haben wir eine eindrückliche Geschichte in Matthäus 25. Das sind zwei Boas und ein So und So sind vor Jesus. Und das sagt Jesus zu dem Boas, also im übertragenen Sinn, Matthäus 25, 16, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, der hatte nicht viel. Deshalb will ich dir größere Verantwortung geben. Lass uns miteinander feiern. Das ist mein Wunsch, dass wir Männer mit Jesus feiern, weil wir am Ende unseres Lebens sagen können, wir haben die Verantwortung übernommen. Wir haben etwas bewegt. Zum So und So sagt er, du böser und fauler Diener. Und dann sagt er weiter, Vers 28, und nun werf diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Ein ganz ernstes Wort. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte ja Verantwortung übernehmen, aber ich habe nicht diesen Draht zu Gott. In diesem Text finden wir Antwort, wie wir so eine Beziehung zu Gott haben können oder aufbauen können. Die Geschichte wurde geschrieben, einerseits berichtet, was damals geschah, und andererseits zeigt sie uns zwei Aspekte der Erlösung. Wir können sagen, wir sind wie so ein Acker. Die Menschen sind wie ein Acker. Und weil wir Menschen uns getrennt haben von Gott, selber machen wollten, nicht nach Gott fragen, haben wir uns selber verkauft. Und wir gehören nicht mehr in die Familie, in die Ursprungsfamilie, nicht mehr in Gottes Familie. Aber außerhalb von Gottes Familie gibt es nur etwas, das ist Satans Reich. Und so wurden wir durch unsere Schuld, durch unser Nicht-Kümmern um Gott, wurden wir abhängig vom Teufel, von Satan. Er hat einen Anspruch auf uns. Und jetzt gibt es kein Zurück, außer es ist ein Löser da. Wir können nicht selber zurück. Aber ein Löser, der musste verwandt sein. Aber Jesus war nicht verwandt. Er war Gott im Himmel. Ein Löser musste fähig sein, das Ganze zu bezahlen. Und das Problem da war, dass es nicht mit Geld zu bezahlen war. Dass man nicht jemand von Satans Macht mit Geld loskaufen kann und wieder in Gottes Familie geben kann. Und die dritte Bedingung war, man musste wollen, ein Löser musste wollen. Der hatte die Freiheit, Nein zu sagen, aber er musste wollen. Und dann geschah das größte Ereignis, das es je gab. Um verwandt zu werden, verließ Jesus Christus den Himmel und wurde Mensch, um die rechtliche Bedingung zu erfüllen, uns lösen zu können. Und dann zahlte er mit seinem eigenen Leben, mit dem vollkommenen Leben, das nie einen Fehler gemacht hat, zahlte er für unsere Fehler. Und er macht es freiwillig, weil auch der Vater, sein Vater hat ihn nicht gezwungen. Und dadurch hat Christus die rechtlichen Folgen erfüllt, damit wir wieder in die Ursprungsfamilie kommen können, in die Familie Gottes. Und im zweiten Bild, mit dem Lösen von Ruth, lässt Gott uns in sein Herz blicken. Und er demonstriert, wie das ausschaut. Er vergleicht sein Interesse an uns mit dem Interesse einer Frau, mit dem Werben um die Frau, mit dem rechtlichen Kampf um die Frau, dass er sich einsetzt, dass er sie haben kann. Und dann mit der Heirat, mit dem Sex, mit dem Kinderbekommen. Es gibt kein Bild, das mehr diese Freundschaft ausdrückt, die Gott mit uns sucht. Und ich bin tief berührt, wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht Gott nicht bei der Lösung irgendwelche, ja, jetzt will ich mehr Leute in meinem Reich, sondern es geht ihm um eine Beziehung mit uns, um die tiefste Freundschaft, die es gibt. Und wenn du jetzt erlöst werden willst, dann musst du dasselbe machen wie Ruth. Mach Jesus einen Heiratsantrag. Ein Unterdeckheiratsantrag. Nee, geh zu Jesus und sage, ich möchte diese tiefe Freundschaft mit dir. Ich möchte zurück in meine Ursprungsfamilie gehen. Gott, der genau darüber wachte, was kommt in die Bibel und was nicht, der schaute, dass genau gegenüber dass zwei Personen genau gegenüberstehen, ein Boas und ein So-und-so. Einer, der Verantwortung übernahm, der etwas bewegte, obwohl er schlechte Voraussetzungen hatte ursprünglich, aber der es aus Gottes Kraft heraus machte. Und aus dessen Familie, sie haben dann Obed gezeugt als Kind, und das war ein Vorfahre Jesu, aus dessen Familie floss unheimlicher Segen. Also er hat Licht angenommen und es wurde mehr Licht. Und dem gegenüber steht ein So-und-so, der beste Voraussetzung gehabt hätte. Er war verwandt, er hatte genügend Geld, aber er wollte nicht. Es hätte ihm etwas gekostet. Und das Erschreckende ist, nachher lesen wir nichts mehr von ihm. Keine Segenslinie. Es ist einfach fertig. Mit Ruth ist einfach fertig. Da kommt nichts mehr von der Generation. Abgelehntes Licht bringt Finsternis. Und ich möchte beten, dass Gott uns einfach hilft, dass wir Boas sind. Ja, werden stille. Ja, Jesus Christus, danke, dass Boas heißt, in Gott bin ich stark. Und dass wir aus dir heraus Männer sein und werden können, die Verantwortung übernehmen. Auch in geistlichen Dingen, die etwas bewegen. Und ich bitte, und wir bitten dich gemeinsam als Gemeinde, schenk, dass unsere Gemeinde gekennzeichnet ist von Männern, die Verantwortung übernehmen. Die hinstellen, die nicht so feige sind. Hilf den Frauen, uns Männer zu fördern, nicht rumzunörgeln. Und schenk, dass wir am Ende unseres Lebens mal das erleben können, was du in Matthäus 25 sagst. Dass du sagst, ja, jetzt lasst uns feiern. Lasst uns fröhlich sein, weil ihr habt Verantwortung übernommen. Und ich werde euch gleich noch mehr Verantwortung geben. Das kannst du schenken, Jesus. Danke dafür. Amen.